Music Masterclass.
Der Podcast mit Jana und Max.
Und mit diesem fantastischen Intro-Jingle begrüßen wir euch zu unserer mittlerweile 6. Folge von
Musical Masterclass. Wir Jana, haben einen Jingle, Max.
Woher ist denn dieser fantastische Jingle?
Er ist nicht wie angekündigt von mir selbst geschrieben. Wie man unschwer an der Stimme erkannt hat, vielleicht auch. Mein lieber Onkel Arne hat den geschrieben, der hört uns auch und war dann auch so nach Folge 3 oder so, meinte er, eigentlich fehlt da ein Jingle und er macht selber viel Musik. Und dann erzählte ich das, ich glaube in der Hades-Sound-Folge auch noch, dass ich das cool fände. Und dann meinte er, ich mach da mal was.
Janas Onkel Arne, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und vielen lieben Dank. Das ist total mega. Da freuen wir uns übertrieben. Und ihr könnt alle mal in die Kommentare schreiben, wie cool dieser Jingle doch ist. Und ganz liebe Grüße an Arne schreiben.
Ja, der freut sich gerade.
Ja, 6. Folge schon. Bisher, ich habe nur positives Feedback bekommen. Du auch?
Ich auch. Ich kriege vor allem immer wieder mal Feedback. Also jetzt, der Physiotherapeut meiner Tante hört es jetzt auch. Und ne, Leute schreiben dir irgendwie und andere, die es schon länger hören, also auch Freundinnen, wo die gar nichts mit Musical zu tun haben, sagen, oh, ich höre gerade eure neue Folge und ich denke, hey, ihr bleibt dabei. Also, obwohl das nicht deren Ding ist, ich glaube, wir kriegen jetzt auch Leute, die vorher nicht so sich so sehr intensiv mit Musical auseinandergesetzt haben. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass wir für unser Genre so ein bisschen Werbung machen und das zu verstehen geben, warum wir so übertrieben hyped sind.
Total cool, wobei ich mir dann natürlich die Frage stelle, wenn man jetzt überhaupt mit Musical nicht so viel anfangen kann und wir hier ausführlichst uns über Inszenierung und über Bühnentechnik und was weiß ich was ins Detail gehen, ob man da überhaupt versteht, wovon wir da eigentlich sprechen.
Also Sie haben es noch nicht negativ angemerkt. Ich wurde gestern auch verlinkt auf einem Profil, da hatte jemand einen Vlog gemacht auf Instagram, dass ihr Hadestown nicht gefallen hat. Und dann hat jemand kommentiert, Folge von Musical Masterclass anhören und nochmal anschauen. Mega. Das fand ich auch schön.
Ja, ihr seht es bereits am Titel der Episode. Heute reden wir über ein ganz, 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 ganz tolles Stück. Das heißt, wir machen heute mal wieder eine Folge über ein konkretes Musical. Jetzt schon die dritte, genau. Und zwar über Jekyll and Hyde. Und bevor wir dazu kommen, aber vielleicht auch dazu passend, Jana, was waren deine Musical-Erfahrungen seit unserer letzten Folge?
Also gesehen habe ich nichts. Ich habe Karten nochmal gekauft, das ist schon mal was.
Für
eine Musical-Gala kann ich auch direkt zurückblicken auf die letzte Folge, als wir über Elisabeth gesprochen haben und wie sehr ich Kaya liebe und ihn noch nie gesehen habe. Er gibt ein Konzert zu Weihnachten. Oder ist bei einem Konzert dabei und da bin ich heute Morgen, habe ich mir gleich Karten gekauft.
Ich glaube, ich komme mit. Ich glaube, ich komme.
Das ist super cool. Ich kann nicht abwarten, bis Dezember ist. Aber ich habe selber gespielt. Wir hatten es angekündigt, auch als kleine Werbung mit der TMC Seevetal, Jekyll and Hyde. Und wir hatten auch nach der letzten Folge gefragt online, welches Stück würdet ihr euch wünschen, dass wir mal besprechen hier. Und es kamen auch einige Rückmeldungen. Aber es kam fast nichts doppelt. Ich glaube, es waren 15, 20 Rückmeldungen. Und ich glaube, außer Kudam hat sich kein Stück wiederholt. Und ein Kommentar war auch, nehmt auch eins, was ihr richtig cool findet. Weil da macht es am meisten Spaß zuzuhören. Und so kam es dann, dass wir jetzt meinten, Max hat die Aufführung von uns gesehen, Jekyll and Hyde, dass wir dachten, man will nicht einfach darüber sprechen. Ja, lass mal machen, weil es war schon irgendwie cool.
Das ist schon cool. Also es ist wirklich, wirklich cool. Ich weiß gar nicht, bevor du das Stück jetzt gespielt hast, wie war deine Meinung von dem Stück? Kanntest du es vorher schon? Fandest du es gut? Fandest du es meh? Hat sich das geändert? Das würde mich erstmal interessieren.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lass mich gerne ausholen. Ich habe den Casting-Aufruf bekommen. Ich gucke natürlich immer, was unsere Company als nächstes spielt und kannte das Stück nicht. Ich wusste, dass das in der Szene irgendwie beliebt ist, aber hatte es noch nie gehört, noch nie gesehen. Und dann schrieben mir Freundinnen, du musst dich auf Lisa bewerben, wenn du mitmachen willst. Die passt voll gut zu dir. Und ich habe mir dann nur ihre Lieder angehört, die sie spielt und dachte, oder singt, dachte, ja, Das wäre auf jeden Fall musikalisch einfach interessant, auch wenn es mich nicht direkt voll abgeholt hat. Und habe mich dann blind auf diese Rolle beworben und zum Glück auch bekommen. Und danach erst angefangen, mich mit diesem Stück auseinanderzusetzen.
Ach was, okay, also du kannst es gar nicht, auch keine
gar
Musik.
Nicht. Also gar nicht, also natürlich okay. Kennt man Jekyll und Hyde und dass dieser Mann dann irgendwann seine Seele spaltet und so, das war mir wohl bewusst. Und that's it. Und dann sind natürlich die Aufnahmen inzwischen auch schon sehr alt. Die klingen, finde ich, auch sehr nach 90er-Jahre-Musical, was gar nicht zwangsläufig schlimm ist, aber ich habe es jetzt das häufigeren gesagt, es ist nicht mein absolutes liebster Stil von Musical. Ich höre lieber modernere Sachen und hatte dann noch ein bisschen Bauchschmerzen, ob ich das wirklich mit so viel Leidenschaft machen kann. Aber je häufiger ich mich mit dem Score auseinandergesetzt habe, ich habe auch viel das Stück wirklich über die Partitur kennengelernt. Ne? Ich habe Noten bekommen und die gelesen und damit versucht, das Stück kennenzulernen. Und dann habe ich verstanden, wie brillant es komponiert ist. Von Frank Wildhorn, den kennt man bestimmt noch von ganz vielen anderen Stücken. Und dann habe ich immer mehr verstanden, wie clever das Stück ist und das hat mich abgeholt, dass die Musik einfach so gut komponiert ist. Und natürlich verliert man sich dann in seiner Rolle, in den FreundInnen, die auch die anderen Rollen so leidenschaftlich spielen. Und wenn man dann bei den Proben die anderen Szenen sieht, dachte ich, es ist vielleicht schon auch ein ziemlich geiles Stück und inzwischen liebe ich es sehr.
Mega. Also bei mir war es so, Jekyll und Hyde ist tatsächlich, also ich versuche mich immer zurückzuhalten mit dem Wort Lieblingsmusical, weil es einfach, also ich bin ja auch Sammler und in meiner Liste sind mittlerweile knapp 800 Stücke und da ist es wirklich, wirklich schwer zu sagen, das ist mein Lieblingsmusical.
Absolut.
Aber ich sag mal so, Jekyll und Hyde ist einer meiner absoluten Top-Favoriten. Unter anderem auch deshalb, weil die Titelrolle eine meiner drei Traumrollen ist.
Also das wäre meine Frage gewesen. Es ist dieses, also Representation matters. Wenn man was sieht, was man gerne selber machen würde oder sich drin sieht, dann kriegt dieses Stück, dieser Film, was auch immer, wird so aufgewertet, finde ich. Habe ich mit Wicked und Legally Blonde, ne? Die solche Sachen. Verstehe ich total.
Zieht man sich alles rein. Habe ich schon mal in einer Folge erzählt, was meine drei Traumrollen sind?
Nein, ich weiß nur, dass der Glöckner eigentlich dein also Top 1 gesehenes Musical ist. Deswegen könnte ich jetzt mir vorstellen, ob das vielleicht dazu gehört. Mhm. Wobei ich dich da vielleicht auch in diesem Bösewicht sehe, in diesem Kardinal.
Oh, ich wäre ein fantastischer Frollo.
Ich glaube es nämlich auch.
Aber nee, das ist tatsächlich nicht meine Traumrolle. Ich habe drei Traumrollen. Traumrolle Nummer 1, die ich irgendwann mal in meinem Leben spielen will, ist Javert aus Le Miserable.
Ah. Mhm.
Ist Krolok aus Tanz der Vampire.
Mhm.
Und ist Jekyll and Hyde aus Jekyll and Hyde.
Mhm.
Und wie gesagt, wenn man seine Traumrolle halt in einem Stück hat, dann liebt man auch das Stück in der Regel. Und insbesondere, weil dieses Stück so geile Musik hat, finde. Also so ein paar, in der Musical-Szene zumindest, sind auch ein paar Stücke auch außerhalb des Musicals bekannt. Zum Beispiel, also ich glaube, der bekannteste Song ist Dies ist die Stunde.
Ja,
sehr beliebter
für
Audition.
Konzert geeignet, ja.
Ja, und auch für männliche Audition-Songs sehr beliebt, der Song. Und ich glaube aber so der Titelsong so mäßig ist ja so ein bisschen der Song Confrontation.
Das ist auf jeden Fall auch der anspruchsvollste. Das ist kurz vorm Ende am Stück, wenn Jekyll ständig hin und her springt zwischen seiner Hyde-Gestalt und Jekyll und wirklich fast zeilenweise seinen Charakter ändert. Und der auch, glaube ich, einer der anspruchsvollsten Musical-Songs ist, den ich so kenne, vor allem darstellerisch. Viele Interpreten, die ich jetzt gehört habe, verändern auch ihre Stimme zwischen den beiden Charakteren und nicht das Singen nach einem zweieinhalbstündigen Stück schon anstrengend genug wäre. Nein, lass uns die Stimme doch noch minütlich, sekündlich da verändern. Wahnsinnig, wahnsinnig toll, anspruchsvoller Song.
Und du hast es gespielt, du warst die Rolle der Lisa.
Lisa Carew, ja.
Ich hatte Karten für die Premiere und ich fand es so toll, dass ich mir gleich noch für den nächsten Tag auch noch eine Karte geholt habe.
Das ist so lieb.
Ihr habt ja leider nur drei Shows und eine Schülershow gespielt.
Ja.
Die dritte konnte ich leider nicht sehen, da war Eurovision Song Contest. Aber die ersten beiden habe ich gesehen und insbesondere die zweite dieser Shows, da habt ihr nochmal gewaltig einen draufgelegt im Vergleich zur Premiere. Und ich habe Gerüchte gehört, dass die dritte Show, wo ich nicht war, dass das die beste war.
Das war die beste, ja. Dann waren wir drin und auch so, das ist der Klassiker. Jeder hat schon mal eine Dernière gesehen und merkt, dass die Menschen auch so das Gefühl haben, jetzt kann ich es noch einmal ausleben. Und man lässt diese letzten 2% noch zu, die man gern geben würde oder sich vielleicht vorher nicht getraut hat. Man fühlt sich jetzt wohler, man weiß, was kommt. Es war auch das Publikum war noch mal lauter, hat mehr zurückgegeben. Max, du hast immer sehr viel gegeben. Ich habe dich gehört. Da sind fast 500 Leute in dem Raum, aber ich wusste, dass Max da ist.
Das weiß man immer.
Das war super. Aber ja, natürlich ist die Daniela ganz besonders. Auch die Premiere, weil wir zum ersten Mal Reaktionen hatten. Ne? Also die waren natürlich, waren wir etwas angespannter, aber das wird auch, war auch so eine besondere Vorstellung. Ich will die gar nicht vergleichen. Ja.
Ich bin nach der zweiten Show nochmal zu eurem Hauptdarsteller hin, dem Philipp
Motzer, ja.
Philipp Motzer. Mhm. Motzer. Grüße gehen raus, Philipp, falls du das hier hörst. Und hat ihn gefragt, wie es für ihn ist, halt diese Rolle zu spielen. Und er sagte zu mir, das sei die Rolle seines Lebens.
Ja, er hat auch, er ist ein Wildhorn-Fan und hat auch ähnlich wie du gesagt, er wird so gerne mal ein Wildhorn machen und dann vielleicht sogar Jekyll Hyde. Und dann kam da irgendwie eins zum anderen. Und er hat es grandios gemacht, sich da auch so entwickelt über den Probenprozess. Und als ich ihn dann irgendwann im letzten Probenwochenende gesehen habe, es gibt dann diese lange Szene, wo er eben die Stunde singt und dann die erste Verwandlung. Da guckte ich ihn an und dachte, ach, deswegen liebt ihn die Lisa so. Also ich war so richtig vernarrt in ihn und dachte, ach, ist das schön. Und dann hatte ich meine Inspiration, ihn da vorher in der Verlobungsfeier erst noch die Szene anzuhimmeln und allen Kitsch an ihn ranzuschmachten.
Ich hab auch eine gute Bewertung gegeben.
Oh.
Dem Stück, ja. Also manche Leute fragen mich manchmal, ob ich Amateuraufführungen anders bewerte als professionelle Vorführungen. Tatsächlich nicht. Ich habe natürlich ein bisschen anderen Maßstab.
Mhm.
So, also bei Amateuraufführungen ist natürlich immer, Klammer auf, im Rahmen des Möglichen, Klammer zu, mit drin bei meiner Bewertung.
Ja.
Aber dadurch finde ich sie dann doch vergleichbar. Und die Endwertung gibt ja in meiner Liste zumindest immer so den Gesamteindruck wieder. Und ich habe insgesamt eine 74 gegeben.
Mhm.
Ja. Das ist eine ziemlich gute Wertung für eine Amateurproduktion. Das ist vergleichbar mit Cats in Düsseldorf oder Mrs. Doubtfire in
Jawohl.
London.
Jawohl.
Das ist schon.
Danke.
Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Da, unter anderem sind auch wirklich hohe Bewertungen drin. Also klar, gute Musik, eine 10.
Wir hatten ein, ich glaube, 16-köpfiges Live-Orchester, muss man sagen. Ja,
das war
knallt einfach.
Fantastisch. Gesang eine 8, Besetzung eine 8, Buch eine 8, Design eine 8. Also
geil.
Wirklich, wirklich, wirklich gute Bewertungen. Ja, und
ich finde, was man daraus sehen kann, ist, dass diese kleinen, in Anführungszeichen, Laien oder Amateur oder Hobby-Companies, unterschätzt die nicht. Wenn da bei euch im Ort was ist oder eine Schule mal was aufführt, geht es euch anschauen, weil mit immer dieser Prämisse im Rahmen des Möglichen, was da möglich gemacht wird, ist manchmal wesentlich sehenswerter als eine Großproduktion, die einfach kostensparend mit fünfköpfiger Band nochmal, weiß ich, Grease aufführen will.
Und das passt ganz gut dazu. Können wir generell mal einen Aufruf machen. Ja, guckt euch Amateur-Musical an. Mhm. Weil meiner Erfahrung nach, nichts gegen Profis. Die sind toll, ja. Aber ich habe schon öfter, nicht immer, aber öfter die Erfahrung gemacht, dass Profiproduktionen, wie beschreibe ich das, nicht mit so viel Gefühl ein Stück.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Gerade en suite kann schnell in so eine Art Perfektionismus abrufen, Produkt eben. Ich finde, ganz große sind nicht so, aber es gibt ein paar, wo man merkt, das ist jetzt eben ihr Job. Und es ist auch fein, weil es ist ihr Job. Aber bei Laien oder Amateuren oder Produktionen, die nur 10-mal an einem Stadttheater spielen, das ist ein anderes Feeling, wenn diese Darstellenden und MusikerInnen einfach sagen, das ist jetzt once in a lifetime und es kommt auch nicht wieder und schon gar nicht in dieser Zusammensetzung, in dieser Konstellation. Diese Magie, die das Live-Theater dann ausmacht und der Moment, wir erschaffen den jetzt einmal und der ist vergänglich, das kann man nicht ersetzen. Und das spürt man eben bei diesen kleinen, oder was heißt klein, bei diesen anderen Arten von Produktionen einfach sehr.
Genau, ich war bei der Premiere war ich mit meiner besten Freundin da, die arbeitet bei Stage Entertainment.
Ach was.
Und die war begeistert.
Hm.
Also wirklich, die wollte auch nochmal kommen am zweiten Tag, konnte dann aber nicht, weil sie dann in Urlaub geflogen ist. Aber die wäre auch nochmal mitgekommen, weil sie es so toll fand, das Ganze. Also ganz, ganz, ganz großes Lob an euch.
Danke, ich richte es aus und teile die Folge dann mit allen. So, und ich würde sagen, wir können mal den Plot kurz zusammenfassen für alle, die uns jetzt seit 20 Minuten zuhören.
Bevor wir das machen, eine externe Sache habe ich noch. Und zwar auch wieder ein bisschen Werbung. Letztes Mal haben wir Werbung gemacht für die Jekyll & Hyde Produktion. Heute möchte ich gerne Werbung für einen anderen Verein machen. Nämlich
jubel schon.
Für den Hamburger Musical Verein.
Juhu!
Ein ganz, ganz, ganz neu gegründeter Verein. Wir haben erst vor 2 Wochen die Eintragung ins Vereinsregister bekommen. Und man kann sich jetzt bereits anmelden. Ich habe die große Ehre, der Vorsitzende dieses Vereins zu sein. Und wenn ihr aus dem Raum Hamburg und Umgebung kommt und mal richtig Bock habt, in einem Musical mitzuspielen, und zwar in einem Broadway-Musical, weil wir machen nur Broadway-Musicals.
Das ist die beste Klausel in dieser Vereinssatzung. Ich habe sie durchgelesen, steht drin, wir führen nur Stücke auf, die am Broadway oder am West End gespielt haben. Und ich liebe alles daran.
Ja, das ist der Anspruch. Und dann guckt doch mal auf Instagram gerne nach Hamburger Musical Verein. Alles zusammengeschrieben, alles, wie es auch so geschrieben wird.
Packe ich in die Shownotes.
Perfekt, Dankeschön. Meldet euch dort, dann schicken wir euch eine Anmeldung rüber und die Satzung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Mitglied werdet. Jana ist auch Mitglied und viele andere ganz, 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 ganz tolle Menschen. Und unser erstes Musical, das wir spielen werden, ist The Prom. Und da werden wir wahrscheinlich, vielleicht, wenn alles gut geht, dieses Jahr noch ein Casting ansetzen. Und Mitglieder werden bevorzugt. Das bedeutet, seid Mitglied. Okay, genug mit der Werbung.
Ist cool.
Kommen wir einmal.
Auch noch zwei. Es ist sogar schon Folge 7, nicht Folge 6 heute.
Echt?
Glaube ich. Und ich muss in 10 Minuten den Kuchen aus dem Ofen holen. Max spricht dann einfach weiter, während ich aufstehe.
Gar kein Problem, labern kann ich. Gar kein Problem. Okay, also, sprechen wir über das Stück. Also erstmal, es ist kein Original Musical in dem Sinne, sondern es basiert auf einem Buch. Und zwar das Buch Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, geschrieben von Robert Louis Stevenson. Auch wenn ihr ihn namentlich nicht kennt, ihr kennt garantiert noch ein anderes Buch von ihm. Das ist nämlich auch der Autor von Die Schatzinsel.
Schatzinsel, ja.
Das auch als Musical umgesetzt wurde, mehrfach sogar. Einmal in der Version von dem, wie heißen sie, aus Fulda, die Musical Company, die auch die Päpstin und so machen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das heißt, aber ich weiß, wen du meinst. Ja.
Da gibt es eine Company, die hat dann auch ein Musical draus gemacht.
Robin Hood und so weiter auch, ne?
Ja, genau.
Elisabeth, ja.
Und natürlich den, ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörende da draußen, ob ihr Muppets-Fan seid, aber es gibt einen Muppets-Film über die Schatzinsel. Oh. Eine Muppets-Adaption, auch im Musical-Stil, mit ganz vielen tollen Songs drin. Absolute Empfehlung von mir. Aber zurück zum Thema. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Es geht ja, worum geht es? Die Geschichte dreht sich um den angesehenen Londoner Arzt Dr. Henry Jekyll. Es geht schon los. Die Geschichte ist im Musical nämlich ganz anders als im Buch.
Ich würde sagen, wir bleiben bei der Musical-Fassung und das Buch ist, ja.
Wir bleiben bei der Musical-Fassung, aber ich erzähle vielleicht nachher noch mal kurz ein paar Unterschiede. Im Musical ist es so, dass sein Vater verstirbt und da hält sich das Musical leider vage, warum genau, aber das motiviert ihn auf jeden Fall dazu, dass er das Böse vom Guten trennen möchte im Menschen. Und macht er mit Hilfe eines Serums, das er entwickelt. Und damit er dieses Serum vollenden kann, muss er es aber an einem Menschen testen. Und das wird ihm vom örtlichen Krankenhaus verweigert. Also ne, er ist Angestellter und braucht natürlich Fördermittel dazu und halt die Erlaubnis. Und die wird ihm halt einfach nicht gegeben, weil er, ich sag mal, als Spinner zählt, der halt mit seinen komischen Ideen,
Und auch die ganzen Aristokraten, also mit Menschenversuche, das können wir nicht machen. Die Kirche schaltet sich ein. Es geht auch viel um gesellschaftliche Normen wahren. Und da passt er eben von Anfang an eigentlich nicht rein. Aber Spoiler Alert, Mr. Hyde so gar nicht.
Gefrustet von dieser Ablehnung beschließt er dann letztendlich, dieses Serum an sich selber zu testen. In den meisten Musical-Produktionen spritzt er sich das dann. In eurer hat er sie hat das getrunken. Dies sorgt dann für eine unerwartete Entwicklung. Nämlich verwandelt er sich. Ne, er verwandelt sich nicht. Seine Persönlichkeit wird eine andere, nämlich die des Mr. Hyde. Und Mr. Hyde ist ein, ich würde mal sagen, sehr animalischer, triebgesteuerter Mann, der, ich sag mal, keinerlei gesellschaftliche, den keine gesellschaftlichen Normen interessieren, sondern der einfach das macht, was er will. Also es ist quasi immer noch, die Motivation von Jekyll stecken immer noch in ihm. Ja. Zum Beispiel möchte er sich rächen dafür, dass er dieses Experiment nicht bewilligt bekommen hat. Aber das macht er halt, indem er die alle umbringt. Dann, oder er hat als Jekyll hat er eine Prostituierte kennengelernt namens Lucy Harris, die zweite weibliche Hauptrolle. Und als Jekyll, wie sage ich's?
Als Jekyll hält er sich halt an die Norm und er ist ja auch schon verlobt und sagt einfach zu ihr, hey, ich könnte dich vielleicht hier rausholen, damit du ein besseres Leben hast. Also verspricht ihr eher so ein bisschen Geld und Unterstützung. Und als Mr. Hyde, naja, geht er mit ihr in die Kiste.
Das ist eine nette Umschreibung. Also es ist eine Vergewaltigung eigentlich.
Ach so, zuerst ja? Das, aber später haben die, glaube ich, auch noch einvernehmlichen Verkehr.
Später ja, genau, weil sie ja. Dann irgendwie...
Genau, zuerst wird er sehr übergriffig, das stimmt natürlich. Halb verdrängt.
Also das quasi das Böse vom Guten getrennt, das hat er geschafft. Ja, die Problematik ist bloß, dass er das zunehmend nicht kontrollieren kann, diese Verwandlungen, und das Ganze immer mehr außer Kontrolle gerät. Aber das Ende der Handlung verraten wir mal nicht. Aber es entwickelt sich eine spannende Dreierkonstellation zwischen seiner Verlobten, die er als Jekyll liebt, und der Lucy, die er als Hyde. Er liebt ist das falsche Wort, will.
Begehrt, ja.
Begehrt, genau. Das ist im Grunde die Handlung. Also es ist jetzt nichts super dramatisch Weltbewegendes, was hier passiert, aber durch die Inszenierung gewinnt das Ganze an viel Emotionalität und an Bedeutung. Ja. Und
es ist auf jeden Fall dick aufgetragen, auch was die Musik angeht. Ne? Es sind epische Orchesternummern, es sind viele so retardierende Momente, wo jemand einfach, ne, dies ist die Stunde, ist ein Lied. Jetzt bin ich soweit, diesen Trunk da zu nehmen oder mir zu spritzen. Und das ist dann 4 Minuten Solonummer von ihm. Gibt aber auch unterhaltende Elemente, wenn wir zum ersten Mal in das Milieu von Lucy geraten. Die rote Ratte. oder auch wenn sie träumt, was könnte sie noch schaffen? Wenn Lisa sich damit konfrontiert sieht, also Lisa, seine Verlobte, dass sie eben ihren Mann oder ihren Verlobten irgendwie, sie merkt schon, dass er wegdriftet. Es gibt noch die Rolle von Utterson, das ist sein bester Freund, den gibt es auch im Buch tatsächlich, also in der Buchgrundlage, der ihm so sehr treu beisteht. Also hat sich auch für mich erst spät entwickelt, diese Freundschaft zwischen den beiden, wie lieb dieser Utterson eigentlich ist und einfach sagt, Henry, ich bin jemand, der glaubt an dich und deine Forschung und ich bin ein Freund und deswegen mache ich, was du tust und mir von mir verlangst, ohne dass ich weiß, worum es geht. Genau, und eben diese ganzen Aristokraten, ein paar Prostituierte, das Volk von London. Es gibt nur 2 große Ensemblenummern, aber die knallen. Also ich sag mal so, das sind jetzt auch sehr hohe Lieblingsensemblenummern. Da können wir auch mal noch eine Folge drüber machen. Ensemblenummern, die knallen, ist auf jeden Fall Mörder dabei. Die Eröffnung vom zweiten Akt hier. Es ist so oft, die Eröffnung vom zweiten Akt, die muss knallen und es tut sie. Es ist so schön.
Ensemblenummern, die knallen. Damit haben wir schon unsere nächste Folge.
Ja. Und damit, also, ja, egal, ich drifte ab.
Ja, die Handlung wurde tatsächlich fürs Musical stark umgeschrieben. Also im Original ist es eher eine Detektiv-, eine Mystery-Geschichte aus der Sicht von Utterson.
Von Utterson, ja.
Und im Musical weiß man ja quasi schon vom ersten Song an, dass Jekyll und Hyde dieselbe Person sind. Im Buch ist das eine große Offenbarung am Ende. So, also da fällt man das erst ganz zum Schluss. Oh mein Gott, das waren dieselbe Person die ganze Zeit.
Oh.
Und drittens natürlich, die Motivation ist unterschiedlich. Im Buch ist die Motivation tatsächlich rein wissenschaftlich. Also er ist einfach neugierig und will wissen, ob er es schafft. Während wir im Musical durch seinen Vater diese sehr persönliche Motivation haben.
So. Man kann vielleicht noch mal zeitlich einordnen. Das spielt 1886. In der Zeit wurde auch das Originalbuch geschrieben. und fällt für mich in diese ganze Frankenstein-Kiste rein. Ne? Das war damals auch so ein bisschen, die Forschung ging weiter. Charles Darwin hat seine Forschung schon veröffentlicht gehabt und die Menschen waren auch so ein bisschen gegruselt von dem, wo vielleicht Wissenschaft hingehen kann. Und die Frage, wie weit darf Wissenschaft auch gehen, ist ein großes Thema, was mich, ich bin privat ja oder im echten Leben als Wissenschaftlerin unterwegs, super spannendes Thema ist, dass es sich da in der ersten, sag ich mal, wissenschaftlichen Revolution so damit beschäftigt wurde, was auch die Ängste waren, was jetzt heute vielleicht mit dem AI kommen oder so vergleichbar ist, Gentechnik und so weiter. Das war damals eben auch dieses, zum Beispiel, das habe ich vorher noch gelesen, als ich mich vorbereitet habe, dass der Mr. Hyde auch in der Buchrolle oft als so affenähnlich dargestellt wird. Ne? Der hat dann vielleicht Haare im Gesicht, läuft so ein bisschen bucklig oder so. Das basiert auch darauf, dass Charles Darwins Arbeiten missinterpretiert wurde, im Sinne von der Mensch stammt vom Affen ab. Und deswegen dieses ursprünglich zurück zur Naturwesen dann aussah wie ein Affe. Also ich finde, es ist sehr ein schöner Blick in diese Zeit tatsächlich, in dieses Ende des 19. Jahrhunderts in London spielt es.
Wurde uraufgeführt am Broadway 1990. Also ist eher ein moderneres...
97. 90 war die Uraufführung und dann 97 ging es an Broadway. Das hatte irgendwie Out of Town. Sorry.
Entschuldigung, danke, genau. 1990 Uraufführung, 97 ging es dann an den Broadway. Gab auch mehrere sehr spannende Produktionen. Eine davon wurde sogar auf Video, auf DVD veröffentlicht mit einem spannenden Hauptdarsteller, nämlich mit niemand anderem als David Hasselhoff.
Und er ist nicht so schlecht, wie man es denkt. In Vorbereitung auf die Produktion habe ich es mir natürlich angeschaut. Er macht es echt ganz gut.
Er macht es wirklich. Ich fand den super. Also es geht natürlich wesentlich mehr, aber die Erwartungshaltung ist nicht eingetroffen.
Genau. Und es war wohl auch so, dass er das Stück kannte und meinte, ich möchte das machen und hat sich dann, ist zum Casting gegangen, hat gesagt, hier, ich möchte auf ganz ehrlichem Wege diese Rolle spielen. Und ich denke, es war weiterhin Stuntcasting, also wir benutzen eine prominente Person, damit wir mehr Karten verkaufen. Dennoch hat er es wesentlich besser gemacht als manche andere Menschen, die Stunt gecastet werden.
Das muss schon lustig sein. Stell dir vor, du castest halt gerade und plötzlich steht da David Hasselhoff und sagt, hi, ich bin
Grüß Gott. Ich bin der David.
Ja,
ist auf YouTube verfügbar, kann man sich anschauen. Es schreit auch alles 90er und so, aber es ist, ist ja auch ein bisschen Nostalgie dann dabei. Es ist schön, gerade die Verwandlung zwischen Hyde und Jekyll ist hier sehr, sehr gut gelöst über eine Perücke, die immer zwischen Pferdeschwanz und offenen Haaren wechselt, manchmal auch im Minutentakt. Das ist so krass. Das ist wirklich richtig sehenswert.
Mein größter, ich sag mal, Pluspunkt an dem Stück ist die Musik. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich sage immer Frank Wildhorn. Heißt er Wildhorn?
Ich glaube, dass der Wildhorn heißt. Ja, der ist, meine ich, Brite.
Ich habe mein Leben, wurde in New York City geboren, lese ich auch gerade. Ja, also ich habe immer Wildhorn gesagt mein Leben lang. Darum sage ich es jetzt auch.
Das aber, ist okay.
ja,
erzähl mal, über den ich gehe den Kuchen holen.
Hol mal den Kuchen. Ich erzähle währenddessen, was der so gemacht hat. Also Jekyll and Hyde war tatsächlich sein Erstlings- Musical, das er komponiert hat, hat aber noch viele, viele, viele berühmte andere Stücke gemacht, ja. Victor Victoria zum Beispiel, The Scarlet Pimpernel, Dracula, ja, also gerade Dracula ist ein Stück, das auch viele kennen, Rudolf, ja, das in Wien lief, Der Graf von Monte Cristo ist von ihm, Artus ist von ihm.
Hast du schon Bonnie und Clyde gesagt?
Bonnie and Clyde ist von ihm? Echt?
Ich habe dich nämlich auch vorher noch mal gegoogelt. Ich meine, ja.
Ja, hast recht. Hier ist,
das, was in London erst vor ein paar Jahren war, habe ich gesehen, überzeugt auch mehr über die Musik als überall.
Dann, falls Anime-Fans unter euch sind, auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp, den kaum jemand kennt. Es gibt ein Death Note Musical. Also falls ihr den Manga Death Note kennt, den gibt es als Musical von Frank Wildhorn komponiert. Mega-Songs. Was habe ich noch?
Und der schreibt auch immer noch. Der hat jetzt uraufgeführt, wird dieses Jahr Einstein, das Musical.
Da freue ich mich auch mega
in
drauf.
Linz, St. Gallen, irgendwo da die Ecke.
St. Gallen, ja.
St. Gallen. Mit einer Hammerbesetzung und also der haut richtig raus an Stücken und bedient sich viel so historischer Sachen.
Müssen wir eigentlich hin, ne?
Ich würde es super gerne sehen, aber es ist schon sehr, sehr weit weg von Hamburg. Vielleicht kommt es ja mal wieder.
Gucken wir mal. Und noch ganz viele, ich habe gerade den Wiki-Artikel vor mir. Da sind auch welche dabei, die ich selber nicht kenne. So, also No Longer Human kenne ich nicht, Passage to Light kenne ich nicht, Mata Hari kenne ich nicht, Tears of Heaven kenne ich nicht. Wonderland habe ich nie gesehen,
doch,
aber...
Wonderland kennt man auch ein paar. Also Sabrina Wecklin sind richtig oft auf Konzerten da draus.
Carmen, Never Say Goodbye, Waiting for the Moon, Camille Claudel, The Civil War, Svengali, also es sind
das
ganz viele Stücke.
Letztes Jahr auch in London ein sehr erfolgreiches, das kommt mir jetzt nicht ein mit so asiatischen HauptdarstellerInnen. Es ging irgendwie um jemanden, der, glaube ich, Geige spielt oder so, super erfolgreich, wurde aber, oder sehr beliebt, aber wurde dann auch früher abgesetzt. Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Also auf jeden Fall ist er einfach zeitgenössisch immer noch. Er schreibt jetzt seit dann 30 Jahren Musicals. Super erfolgreich und hörenswert.
Der ist auch einfach schon 85, ja. Also,
was?
Ja.
Ach ey. Der ist auch auf Instagram aktiv, wenn man den mal
86,
da eingibt, der taggt immer Leute. Ja.
Nee, Entschuldigung, oh, ich habe mich verrechnet. Ich habe mich verrechnet. 65, 66 ist er, nicht 86.
Okay.
Kopfrechnen müsste man können, ja. Und er ist der Produzent von David Hasselhoff. Ob da ein Zufall besteht, weiß ich nicht.
Naja, sei ihm gegönnt.
Naja, sei ihm gegönnt, genau. Ja, und im Original, in der Originalfassung hat das Musical 3 Stunden Länge. Die Fassung, die wir jetzt, die ihr gespielt habt, die war gekürzt. Da fehlt auf jeden Fall ein Song. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob noch mehr Songs gefehlt haben.
Man muss dazu sagen, wir dürfen, also das Stück gibt es, glaube ich, in 100 Versionen mit diversen Songs, die reingenommen werden, die rausgenommen werden, die kürzer sind, die anders arrangiert sind. Companies dürfen immer das aufführen, was der Verlag ihnen gibt. Also wir hatten keine Wahl, einen Song mehr oder weniger reinzumachen, sondern man kauft die Rechte für die Version, die der Verlag eben anbietet. Und da muss man das so aufhören. Und zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Aufnahme aus Bremen, gibt es die deutsche Aufnahme ist Bremen, das war die deutsche Uraufführung, die ist sehr beliebt. Da ist Mörder komplett anders übersetzt, die Eröffnung vom zweiten Akt. Und viele von uns hatten dann diese Musik im Ohr und auch diese Texte und mussten das komplett neu lernen, weil es einfach neu übersetzt wurde von Susanne Dengler und Eberhard Storz.
Hat mich mega aufgeregt übrigens.
Es gibt viele, die sich ärgern. Wir haben das auch besprochen bei uns in der Company und uns wurde erklärt, dass das oft gemacht wird, um phonetisch es leichter zu haben, um SängerInnen also einfach zu unterstützen, weil manche Vokale sind deutlich leichter zu singen, gerade wenn es schnelle Sachen sind oder lange Töne. Manches wird auch gemacht, damit es phonetisch besser an das Original passt oder sinngemäß besser ans Original, dass man da nochmal rangeht. Oder weil das Arrangement geändert wurde und zum Beispiel ein Stück gekürzt, muss dann auch der Text entsprechend angepasst werden.
Ja, das war tatsächlich bei euch, das hat mich gewundert. Es war tatsächlich das ganze Stück komplett neu übersetzt, bis auf Mädchen der Nacht. Das hatte den Originaltext weiterhin. Ich weiß nicht wieso, aber war so, keine Ahnung.
Vielleicht haben sie den nie angefasst, ja.
Es gibt 2 deutsche Aufnahmen. Einmal von der deutschen Uraufführung mit dem ganz fantastischen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wir haben ihn in der letzten Folge auch schon erwähnt.
Ich kann dir das nicht sagen. Jedenfalls die zweite ist mit Thomas Borchert, ne?
Die zweite ist mit Thomas Borchert. Ethan Freeman, genau. Ne?
Er ist das.
Genau, also in der originaldeutschen Cast und auch in der Aufnahme haben wir Ethan Freeman als Jekyll und Hyde. Und da gibt es noch eine zweite aus den frühen 2000ern mit Thomas Borchert in der Hauptrolle.
Übrigens, wo du sagst, du hast den immer Wildhorn genannt. Ich habe ja Ethan Freeman immer Ethan genannt als kleines Kind. Weil ich den Namen
als ich das erste Mal Harry Potter gelesen habe, habe ich Dumbledore gesagt. Also, wenn man es nur liest, dann weiß man ja nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Von daher... alles nicht schlimm. Ja, hangeln wir uns mal wieder so ein bisschen an den Kategorien entlang. Ja. Genau, also Design von Jacqueline Hyde hat man natürlich sowohl als Kostümdesigner als auch als Bühnendesigner dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen schöne Alter des viktorianischen Londons, weil wir da auf der einen Seite diese tolle Aristokratie haben. Übrigens ganz viel Shoutout an dieser Stelle nochmal an Kim Chill, die, wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch nicht nur die Lucy gespielt hat, sondern auch die Kostüme
Ja,
selber genäht hat, oder?
Ja, hat sie.
Total crazy.
Also viktorianischer Stil, wer das nicht im Kopf hat, ich zum Beispiel, ich wusste das alles nicht, das sind diese Kleider mit einer Tournüre. Das heißt, man hat am Hintern so ein Kissen und darüber ist dann das Kleid und darüber kommt noch eine zweite Schicht Stoff, die so halblang ist und dann diesen Hintern so umrundet. Oben eher eng, zugeknöpft bis oben hin. Das ist, sind die Frauen damals und die Herren in Gehrock mit Zylinder, ja, Hemden, Fliege, alles dran.
Ja, und im Gegensatz dazu haben wir natürlich auch die ich sag mal, die Unterschicht, ja, die Armen, die arme Bevölkerung. Und da hast du, kannst du dich natürlich als Bühnendesigner, als Kostümdesigner schön austoben.
Voll.
Und das sowohl bei euch als auch bei den anderen Produktionen, die ich bisher gesehen habe, ich habe es einmal in Bremen gesehen, ich habe es einmal in Osnabrück habe ich es gesehen.
Ja.
Immer super schön kann man das ausleben. Was Bühnenbild angeht, habe ich die unterschiedlichsten Produktionen bisher schon gesehen. Mhm. Von den krassesten Spezialeffekten, wo sich die ganze Bühne mit verwandelt, mit Jekyll, über ganz, ganz minimalistisch. Ihr habt bei euch eine LED-Lösung gehabt.
Ja.
Hat auch super funktioniert mit drin. Also im Design, ich sag mal, als Designer kann man sich bei dem Stück wirklich austoben, von ganz wenig bis ganz viel kann man da alles machen.
Und ich glaube, es funktioniert auch alles. Also es war jetzt mega, mega cool, dass wir diese zeitgenössischen Kostüme hatten. Und die sind, glaube ich, auch wichtig, um gleich zu verstehen, wo wir sind. Wenn man aber nur die Geschichte erzählen will, dass da ein Wissenschaftler ist mit diesem Drang, das Böse zu eliminieren und dann noch diese Zweifel der Liebesgeschichte. Ich glaube, es würde auch mit was sehr Reduziertem funktionieren. Man müsste vielleicht die Sprache ein bisschen anpassen, dass es nicht mehr so gezwungen in der Zeit ist. Aber es würde auch funktionieren in einem minimalistischen Setting.
Durchaus. Es gibt so drei wiederkehrende Szenenbilder, nämlich einmal das Labor von Dr. Jekyll, dann die rote Ratte, ja, in der die ganzen Prostituierten leben und arbeiten. Und auch, ich glaube, Lucy hat ihre Wohnung da auch noch.
So haben wir es zumindest dargestellt, ja.
Genau. Und halt die Straßen Londons, wo dann erstens die Morde stattfinden und zweitens auch die Bevölkerung sich darüber echauffiert. Das sind die drei wiederkehrenden Sets. Ansonsten gibt es gar nicht so viel. Es gibt aber noch die Verlobungsfeier.
Die Verlobungsfeier ist eine lange Sequenz am Anfang, ja. Da ist man halt genau, bei den Danvers zu Hause. Die Kirche, genau.
Und ich glaube, das war es auch schon. Also da kann man sich, kann man schön gestalten, kann man viel gestalten. In der DVD-Aufnahme, die es zu kaufen gibt mit David Hasselhoff, da gibt es noch ganz crazy Sachen. Zum Beispiel immer, wenn er von seinem Vater singt, fährt so ein transparenter, bühnengroßer Bilderrahmen von seinem Vater nochmal über die Bühne von oben nach unten, sodass man das Ganze durch dieses Bild hindurch betrachtet. Ganz crazy. Lichtdesign-technisch gibt es bei diesem Stück, kann man sich auch wunderbar austoben. Das ist bei euch leider nicht passiert. Ich beziehe mich da auf die Konfrontation, auf die Confrontation. Die meisten Produktionen machen das so, dass wenn in diesem Song, über den wir vorhin schon gesprochen haben, Jekyll das Duett mit Hyde hat, also der Darsteller das Duett mit sich selber, dass er sich so blitzschnell, immer wenn er halt quasi die Persönlichkeit wechselt, nach links oder rechts dreht und dann eine andere Beleuchtung hat.
Ja.
Entweder von unten in so einem schaurig grünlichen Licht bei Jekyll oder von oben bei Hyde oder von oben in so einem hell orangigen Licht bei Jekyll zum Beispiel. Es gibt auch manche Produktionen, auch sehr interessant, da wird die Rolle von zwei Darstellern gespielt, was ich richtig kacke finde.
Ich kann es aber verstehen. Ich würde super gern mal sehen, wie das umgesetzt ist.
Also da machen sie es meistens in der Konfrontationsszene so, dass er vor einem Spiegel steht. Aber der Spiegel ist halt kein echter Spiegel, sondern da steht halt da steht der einfach dahinter. Und am Anfang machen sie die gleichen Bewegungen und sowas, aber das Gesicht spricht dann halt anders.
Lieb ich.
Ist auch ganz cool, muss ich sagen, diese Art der Darstellung. Aber ich persönlich finde die Rolle in zwei Darsteller aufzusplitten, ehrlich gesagt, so ein bisschen eine faule Lösung. Also das ist so ein bisschen so...
Ist auf jeden Fall die entspanntere für die Hauptdarsteller. Und ich glaube aber auch, dass du ein bisschen biased bist, weil du so gerne diese ganze Rolle spielen würdest, was ich total verstehen kann.
Ich bin vollkommen subjektiv, selbstverständlich.
Ja, genau. man macht eben einfach deutlicher, dass diese Person zwiegespalten ist. Sagen wir es so. Damit wird der Fokus einfach darauf deutlicher gelegt, wenn man es so inszeniert. Und das muss man halt wissen als Regie, ob das Ziel der Aufführung ist.
Genau, es ist, glaube ich, eine Regieentscheidung. Ich glaube, es ist nicht as intended. Ich versuche Stücke immer so zu spielen, wie es der Autor des Stückes gewollt hat, dass es sein soll. Und das ist, glaube ich, nicht gewollt, dass es so ist. Aber man kann es natürlich machen. Ich habe mal eine sehr, sehr aufwendige Produktion gesehen, wo es so gelöst wurde. Und da haben sie dieselbe Technik angewandt, die, ich weiß gar nicht, hast du in Hamburg mal die Harry Potter, das Theaterstück gesehen? Da gibt es ja diese tolle, wenn sie viel Safttrank trinken. Oder in diesen
wenn sie so in den Umhang reingehen und der andere rauskommt?
Genau, genau. Kurz für die Zuschauer, das ist eine Technik, da hast du quasi in der Bühne einen kleinen Mini-Fahrstuhl drin.
Ich wusste nie, wie das geht, Max. Erzähl mir.
Ich
also ich beschreibe einmal den Effekt und du dann die Bühnenmagie. Die Leute, die es nicht hören wollen, gehen weiter. Aber Person X, zum Beispiel Hermine, steht in ihrem langen Umhang da und trinkt diesen Trank und dann wird sie schrumpft sie in ihren Umhang rein. Der Umhang bleibt aber im Skelett so stehen, wie er ist. Also manchmal guckt auch schon der Kopf von ihr noch raus und die Hand ist schon weg. Und dann kommt eine andere Schauspielerin, nach der sie jetzt aussehen soll, in diesen Umhang rein. Und die Person bewegt sich eigentlich nie, außer dass sie irgendwie in den Boden geht und die andere kommt dann in das gleiche Kostüm rein. Es ist super verrückt. Und der passiert an dem Abend 10-mal und 10-mal denke ich, oh, es ist krass, super krass.
Das ist ein Mega-Effekt, das ist ein Mega-Effekt. Da muss man sagen, in Hamburg ist ja auch nochmal, also bei Harry Potter ist ja auch nochmal aufwendiger, als ich ihn damals gesehen habe. Ich habe ihn damals so gesehen, wir haben halt erstens in dem Umhang, der hat eine große Kapuze und der hat auch eine Drahtverstärkung drin, dass er halt quasi von alleine stehen könnte, theoretisch. So. Wenn man sich verwandelt, zieht man sich die Kapuze so ein bisschen weiter über das Gesicht und krümmt sich so ein bisschen, dass das Publikum das Gesicht nicht mehr sehen kann in der großen Kapuze. Und man fährt dann quasi in dem Umhang nach unten, während gleichzeitig hinter einem die Person hochgefahren wird. Dann geht man mit dem Gesicht und mit den Ärmeln quasi wieder rein. Und dadurch sieht man das eigentlich nur von der Seite, was da gerade passiert, weil dann haben wir natürlich eine Ausbeulung in diesem Umhang von hinten drin. Wenn die Bühne aber dunkel genug ist, sieht man das in der Regel nicht. So.
Also der schockt genau. Die ganze Zeit.
Ich weiß eigentlich nicht hundertprozentig, ob es in Hamburg exakt so machen oder ob es da noch eine Variation gibt, aber grundsätzlich ist das die Technik, wie das gemacht wird. Und in der Jekyll-Hyde-Fassung, die ich gesehen habe, da war es dann in der Verwandlungsszene auch so gelöst, mit der kleinen, aber da stand noch ein Schreibtisch davor. Also man hat es nicht so hundertprozentig gesehen, sondern ging, aber der Umhang war immer noch da. So. Da kann man schon viele Spielereien machen. Das geht auch schon ein bisschen in den Technikbereich rein, wie man die Verwandlung löst. Die meisten Darstellungen versuchen auch Hyde optisch von Jekyll zu unterscheiden, hauptsächlich durch Kleidung und durch Haare. Bisher, außer jetzt in der jetzigen in Seevetal, aber sonst hatte Dr. Jekyll auch immer lange Haare in einem Pferdeschwanz. Und als Hyde sind die Haare offen und hängen ihm so ins Gesicht, dass man sein Gesicht
so unge-kennt. Spricht ja wieder für Gesellschaft, ne? Jekyll beugt sich den Normen, ne? Zieht sein Haar zurück und Hyde nicht. Wir hatten es tatsächlich versucht mit Perücke, hat der Regie aber nichts gegeben und dann meinte sie, dann lass das doch einfach weg. Das funktioniert auch ohne und es ist, aufgesetzt.
Das war einer meiner Kritikpunkte tatsächlich.
Ja, ist okay.
Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so, sind die alle blind? Der sieht doch genauso aus. Der sieht doch genauso aus die ganze Zeit.
Aber ich glaube nicht, dass wenn er seinen Pferdeschwanz aufgemacht hätte, er so anders ausgesehen hätte, dass die Leute denken, wer bist du denn? Das ist eh schon merkwürdig, dass den niemand erkennt. Deswegen.
In der Regel wird es halt so gelöst, dass man sein Gesicht einfach nicht sieht als Hyde. Es ist voller Haare und zweitens ist noch eine tiefe Kapuze darüber. Und er hat meistens auch noch so einen richtig fetten schwarzen Pelzmantel in den meisten Inszenierungen auch an. Er sieht einfach und spricht ja auch mit einer viel tieferen, gutturaleren Stimme. Also da kann man das so einigermaßen erklären.
Ja.
Hier hatten wir die sehr lustige Szene, wo halt Utterson, also sein Kumpel, kommt da rein und er sitzt halt. Jekyll Hyde sitzt halt am Tisch und
sind sie?
Spricht ganz mal und hat so, wie sind sie? Wo ist Dr. Jekyll? Und dann sagt er, willst du ihn sehen? Ich zeig ihn dir. Dann trinkt er was und spielt halt ein bisschen anders und so, Henry! Bist du denn her?
Also stimme ich dir zu, dass wenn man muss sich drauf einlassen, dass das jetzt, das ist halt Theater dann, ne? Auf jeden Fall ist das ihr. Ich glaube, da sind wir eh so ein bisschen diskrepant, was ich gar nicht schlimm finde, dass ich immer denke, reduziert reicht mir und du am liebsten. Gib mir volle Möhre Bühnenbild und Kostüm, damit ich das möglichst glaubhaft sehe.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Genau, also wir haben also einmal die verschiedene Darstellung, die hier, glaube ich, spannend ist, von Jekyll und Hyde. Und wir haben natürlich auch darstellerisch und inszenatorisch und designtechnisch schön einfach die Diskrepanz zwischen den armen Menschen und den reichen Menschen. Das wird ja auch schön dargestellt. Gibt auch Songs darüber, die das nochmal betonen, dieses Thema. Also in der Verlobungsfeier zum Beispiel, da ist ja ganz viel reiches Volk unterwegs, während auf den Straßen halt die Armen unterwegs sind.
Dieses Fassade-Thema ist vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifend auf Musik. Damit wird es eigentlich auch eröffnet. Also es gibt den Prolog, wo der Vater stirbt und dann kommt Fassade. Und das ganze Volk Londons, also Prostituierte, die Aristokraten und das Bauernvolk, sage ich mal, alle sprechen darüber, dass jeder eben sein Gesicht wahren muss in der Gesellschaft und seine Rolle spielt. Aber eigentlich der Mensch gut und böse zugleich, ist Zitat Ende, da kommt da drin schon vor, ne? So mehrere Seiten hat und sich hier beugen muss, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Und das kommt immer, immer wieder über dieses Stück. Also ich glaube, es gibt noch 3 Reprisen in der Version, die wir gespielt haben. Es gibt auch noch mehr und weniger, je nach Inszenierung, die man sieht. Ich habe es vorher schon erläutert mit den Rechten. Und es wird immer wieder aufgegriffen. Und das ist auch der erste Moment, wo das so schön clever ist. Also erste Fassade ist super ansehnlich. Man lernt London kennen, ist auch ein guter Introduction-Song für ein Stück. Und dann Fassade-Reprise 2, da sehen wir dann, leitet zur Verlobungsfeier, sehr gehoben. Es geht auch darum, willst du hier also angesehen sein, dann musst du dich so und so verhalten. Aber es ist ein einziger rhythmischer Hiccup drin, sag ich mal. Ein Versetz, wo man denkt, hat sie zu spät eingesetzt? Und das zeigt zum ersten Mal, dass hier vielleicht nicht alles so ist, wie du denkst, wie du es erwartest. Und die zweite Fassade-Reprise ist rhythmisch so anders als die erste. Und man denkt, jetzt kippt hier das ganze Stück gerade zusammen. Also das spiegelt so schön, was passiert mit dem Handlungsstrang. Die ist sehr offbeat, sag ich mal. Wird auch solistisch, haben die bei uns das dargestellt. Und die dritte Reprise ist dann schon wieder ein bisschen harmonischer, weil es wird eröffnet mit Hyde. Jekyll versucht jetzt nochmal, sich vor dem Finale, ne, das zu besiegen und geht weiter. Und es kommt eine schöne Nummer. Der Text sagt aber schon, eine Bestie lebt, wir fühlen uns hier nicht wohl. Aber sie ist so auf den Beat, gar keine rhythmische Verwechslung mehr. Und dann bricht dieses Stück zusammen im Finale. Also es ist so schön musikalisch beschrieben, was passiert, auch durchs Ensemble erzählt. Super, super Thema, was man immer wieder hört, ist zum Beispiel die Fassade. Und ich kann jetzt gleich noch 7 andere Themen nennen, die immer wieder kommen und genauso clever beschreiben, was passiert.
Ich bin gerade begeistert. Ich liebe es ja, wenn ich etwas lerne, was ich noch nicht wusste. Und das wusste ich noch nicht.
Das ist, also ich sag ja, ich habe es über die Noten kennengelernt, das Stück. Und dann fällt dir auf, wie ist denn das jetzt hier anders? Okay, also muss ich besonders auch aufpassen, auf welchen Schlag ich singe oder spreche. Es sind immer schon clevere Pausen drin, die man nicht erwartet, um auch so die Aufmerksamkeit reinzuziehen vom Publikum. Also das Wort Fassade wird zum Beispiel im dritten Refrain unterbrochen oder so. Und dann singen wir nicht mehr es ist Fassade, sondern es ist Fassade. Und dann ist da so eine kleine Pause und denkst, was ist hier los? Irgendwas ist verrückt. Also irgendwas passt nicht. Und so wird es eröffnet und es wird nur schlimmer durch alles, was passiert. Und das ist so schön musikalisch dargestellt.
Ich liebe es, wenn die Komposition eines Stückes auch die Geschichte erzählt.
Na voll.
Ah, liebe
ich. Soll ich das zweite Beispiel dazu gleich schon nennen?
Ja, bitte.
Es sind sehr viele, also zumindest interpretiere ich das so, vielleicht ist es auch anders dargestellt, aber ich nehme es so wahr. Es gibt mehrere Songs, wo die Harmonien gesungen werden vom ganzen Ensemble, selbst wenn sie vielleicht nicht auf der Bühne erscheinen, ist ein großer Chor einfach dahinter. Und die Harmonien starten bei der ersten Verwandlung relativ hoch, im Sinne von, also einfach die Klänge sind hoch. Und dann gibt es später noch gefährliches Spiel, wird untermalt und so weiter. Und am Ende auch die Konfrontation. Und mit jeder Harmonie, die gesungen wird, wird die Harmonie tiefer. Je düsterer das Stück wird, desto mehr sich Jekyll verwandelt, ändert sich auch die Harmonie, die wir gesungen haben. Und das war, als wir es dann, am Anfang ist mir es nicht aufgefallen, aber als wir es dann im Ablauf gespielt haben, dachte ich, ah, so merke ich mir, welche Harmonie jetzt kommt. Es wird einfach jedes Mal, ist es ein Stück tiefer. Und du merkst, am Ende sind da nur noch, selbst der Sopran, wir haben ein B, ein tiefes B unterm Notensystem gesungen, weil da nichts Schönes mehr dran war. Also es ist so verzweifelt. Und das fand ich auch so schön, wie wirklich in jedem Detail zu sehen ist, dass das hier gerade den Bach runtergeht.
Jetzt sind wir quasi schon in der Musik drin. Ich habe noch ein letztes Ding zum Design, zur Inszenierung. Und zwar, das habe ich mal in Osnabrück gesehen. Das war auch Die war ein bisschen Special Snowflake, die Vorstellung. Da wurde es so inszeniert, dass nur die Hauptrollen tatsächlich sich wie Hauptrollen benommen haben und alle Ensemblerollen wurden als Marionetten dargestellt. Ja, und auch in Fassade und so. Und die haben sich dann halt nur so puppenhaft bewegt.
Ach so, aber schon Menschen, nicht Puppen.
Ja,
Ach so.
genau. Als ob sie halt alle gelenkt werden von jemand anderem. Also auch sehr spannend, was die Regie sich da gedacht hat, dabei mit drin. Aber wieder ein schönes Beispiel dafür, dass bei einer Inszenierung der Regisseur oder die Regisseurin halt einfach
Ich
sehr, sehr,
aber
sehr
gut
viele
im Sinne
Möglichkeiten
von,
hat.
ne, wir sind fremdgesteuert durch die gesellschaftliche Fügung, gerade zu dieser Zeit. Das spielt ja nun
Genau.
mal vor 200 Jahren. Ich glaube auch Lisa Carew ist, die passt da eigentlich nicht rein. Also die Verlobte, sie sagt, ist unfassbar emanzipiert für diese Zeit und widerspricht ihrem Vater. Ja, deswegen liebt sie, glaube ich, auch den Jekyll so. Sie hat noch eine andere Romanze am Laufen gehabt früher, den sie nicht will. Das erfährt man auch im Stück, sieht man auch, weil sie, glaube ich, auch für ihre Zeit ein Freigeist ist und das am Jekyll sehr zu schätzen weiß.
Auch ein kleiner Funfact an der Stelle: Die Rolle heißt nur im Deutschen Lisa.
Ach, sonst heißt sie Emma Carew.
Genau.
Und ich meine zu wissen, wieso. Wir haben es uns lange
Oh.
überlegt. Und es ist auch total blöd, weil Lisa und Lucy so gleich klingt. Und noch in der Generalprobe wurde ich auf der Bühne von jemandem mit Lucy angesprochen und ich schüttelte nur den Kopf.
Ich hoffe nicht, der Pastor bei der Hochzeit.
Nee, der nicht. Aber ich möchte die Person jetzt nicht
Okay,
benennen.
okay, okay.
Es gibt in Fassade Reprise 1, ist nämlich ein Fest, wie man es nie sah. Wir sehen Denvers Tochter Lisa. Das ist der Reim. Und auf Englisch singt sie irgendwas, bla bla bla, Remember Emma oder so. Also es reimt sich an der gleichen Stelle eben auf Emma und auf Deutsch hätte sich's vielleicht anders nicht gereimt. Das ist der einzige Grund, den ich mir erklären kann, dass man den Namen geändert hat.
Falls ihr es wisst,
Ja, let us know.
schreibt es bei uns in die Kommentare. Ja, und da sind wir auch schon bei der Musik. Also da haben wir jetzt schon ganz viel geredet. Du hast gerade den Chor angesprochen. Oh mein Gott. Ich liebe ihn. Ich liebe es sowieso bei Stücken, wenn wir einen geilen Chor haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Glöckner von Notre Dame, eins meiner absoluten Favorites, weil es da auch diesen epischen Kirchenchor mit drin gibt. Und ähnlich ist
Ja,
es auch bei Jekyll
das ist
and
stark.
Hyde, bei den ganzen bösen Hyde-Songs. Da gibt es erstmal diese schönen A-Harmonien, aber zusätzlich haben wir noch oft so dieses ja genau, diese gewisperten Echos
Ja.
von Worten, die Hyde singt, aber auch nur Hyde, nicht Jekyll.
Ja.
Oder? Bei Jekyll ist es
Ja,
nicht.
ja, ja.
Genau, nur bei Hyde. Und das ist ein richtig cooler, böser Effekt.
Und der ist auch nicht auf allen CDs drauf. Wir waren selbst teilweise überrascht, als wir es erlernt haben. Aber es ist, wie du sagst, es wird so reingeflüstert, wenn halt zum ersten Mal kommt. Vielleicht sind das auch seine Stimmen im Kopf, habe ich gedacht, wo er sich selber nochmal finden muss, weil er ja zum ersten Mal eigentlich gerade in Erscheinung tritt. Ja, ganz, ganz. Gänsehautmoment und es hebt diesen Klang sehr, sehr. Also
Das
auch wenn das Ensemble nicht immer zu sehen ist, hat es sehr viel zu tun in so einem Stück und es trägt sehr viel zur Erzählweise bei.
Obwohl ich gerade zur Kategorie gucke, mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben vorhin noch was vergessen zu sagen. Hat gar nichts mit Jekyll und Hyde zu tun, aber ich
Na
habe auch
gut.
noch ein Stück gesehen seit dem letzten Mal.
Fügen wir ans Ende oder
Fügen
erzählen wir
wir
im Juni?
ans Ende hinzu nochmal. Genau, also ja, also dieser Chor, dieses Gewisper, dieses Geflüster, das bringt richtig, richtig Bock. Und das ist auch einfach so ein, immer wenn wir uns die ganze Zeit verwandelt haben, wir einfach musikalisch diesen Ausreißer aus dem restlichen Stück, das sehr schön komponiert ist. Viele schöne Balladen, viele Liebeslieder. Gerade im zweiten Akt, da haben wir ein neues Leben von Lucy. Wir haben ein ganz wundervolles Duett von Lisa und
Nur sein
Lucy.
Blick, ja.
Nur sein Blick, genau. Wir haben Da war einst ein Traum von Lisa. Also ganz, ganz viele schöne Solo-Songs. Aber diese, ich sag mal, bösen Songs, die sind dann so ein geiler musikalischer Kontrast. Also gerade bei der zweiten Show, da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen, weil man da auch den Chor besser gehört hat. Ganz, 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 ganz viel Gänsehaut-Feeling. Dann gibt es noch auch ein sehr bekannter Song, der heißt Mädchen der Nacht. Da
Ach, das war immer
singen,
mein Gänsehautmoment.
das war auch mein Highlight
Ach.
am ersten Tag.
Ja.
Da singen halt die Prostituierten ein sehr trauriges Lied über ihr Leben.
Ja, und Lucy hat so ein bisschen, weil sie jetzt den Dr. Jekyll schon kennengelernt hat, die Hoffnung, dass sie vielleicht da rauskommt aus diesem fürchterlichen Milieu. Es gibt auch noch einen Bordellleiter oder Leiterin, die sehr böse ist mit diesem Mädchen. Und wir sehen sie vorher auch anschaffen. Also es ist natürlich kein schönes Leben. Und sie sagt, die Hoffnung lebt. Das ist ein ihrer Zitate. Und die andere Freundin, Nelly heißt sie, die auch dort arbeitet, sagt, mein Kind lebt auch. Im Sinne von, ich habe doch gar keine Chance, hier rauszukommen. Ich muss ja irgendwie drüber wegkommen. Erinnert mich sehr an Movie in My Mind aus Miss Saigon. Musste ich die ganze Zeit dran denken. Also es hat den gleichen Vibe. Ne? Es sind auch wieder zwei Frauen, die im Bordell arbeiten oder halt zumindest in diesem Gewerbe und aber die Hoffnung irgendwie hätten, da rauszukommen. Aber die Realität sieht was anderes für sie vor und das ist sehr bewegend. Gibt auch schöne Harmonien. Alle Frauen singen zusammen hinten noch ein bisschen rein. Heulen, Gänsehaut, mein liebstes Stück, das ich selber gesungen habe, ist ein Quartett aus dem ersten Akt, weil es ein Quartett ist und ich schon immer mal ein Quartett singen wollte, weil es musikalisch so schön anspruchsvoll ist. Das heißt nur seine Arbeit. Alle merken, dass Jekyll irgendwie mehr im Labor ist als sonst. Und Utterson versucht ihn zu überzeugen, du hast eine Verlobte und doch irgendwie ein Leben gehabt, was los? Und Lisa streitet sich mit ihrem Vater, dass sie trotzdem zu ihm stehen will. Und alle vier singen dann zusammen in vierstimmiger, nicht nur Harmonie, sondern alle singen vier verschiedene Texte. Und alle haben so das gleiche Bedürfnis von, hier passt was nicht und ich will dich überzeugen, dass wenn du mir nur folgst, dann wird es besser. Also alle vier wollen diesen Konflikt mit ihren Gegenübern lösen. Und das hört man sehr schön in diesem Quartett. Das finde ich sehr hörenswert, wenn man so ein bisschen, ich würde mal sagen, anspruchsvollere Musik auch gerne mal hört. Nicht diese krassen Balladen, die da auch drin sind, aber sehr musikalisch anspruchsvoll. Und
ist das in der deutschen Aufnahme drauf?
Ich glaube, es ist nicht auf der Bremer Aufnahme drauf. Ich meine, es gibt in dieser von Thomas Borchardt welche. Es gibt es auch auf jeden Fall auf der englischen. Da ist sie aber wieder anders arrangiert. Also es gibt nirgends die Version, die gerade im Verlag zur Verfügung steht.
Schade. Die war cool und ich habe leider nichts verstanden.
Weil die halt zu viert singen, ne?
Weil halt fünf Leute sogar gleichzeitig singen eigentlich.
Vier. Jekyll, Utterson, Danvers und Lisa.
Und Lisas Vater?
Das ist Danvers.
Ach, das ist Danvers. Okay. Okay. Ja gut, okay. Aber es klang mega. Weil saß am Publikum so von links nach rechts geguckt und alle singen, aber man versteht nichts, aber es war cool.
Das ist leider oft. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich mag keine Quartetts oder Trios oder so, weil ich halt dann nicht mehr folgen kann. Du kannst dir nur auf einen konzentrieren und ich verstehe es. Aber ich liebe das.
Liebe das auch.
If Only aus The Little Mermaid, jetzt alle mal eingeben. Das ist das schönste Quartett, das es gibt, finde ich. Oh.
Tatsächlich mag ich das manchmal auch, wenn man nichts versteht, weil das ja auch Absicht ist, dass man nicht alles versteht.
Es ist eben eine Konfliktsituation gerade. Alle reden aufeinander ein. Das ist ja wieder ein Erzählmittel in der musikalischen Storyline, sagen wir es mal so.
Na, ich muss da gerade zum Beispiel an Rent denken. Da gibt es ja auch diesen, wie heißt denn der Song? Das ist diese Marktplatz-Szene. This is and it's beginning to snow.
Ja.
Der Song, da sind ja auch, ich glaube, vier oder fünf Gruppen gleichzeitig.
Ja, irgendwas. Stimmt. Oh, ich finde es so toll.
I love it.
Ich finde, jedes Stück bräuchte so ein richtig schönes Quartett. Quartett im Stück hebt für mich nochmal die Wertung
das
generell ab.
Das unterschreibe ich sofort. Das unterschreibe ich sofort. Ja, oder auch Trios, ne? Also zum Beispiel, was fällt mir gerade spontan ein? Bei Shrek. Zum Beispiel Shrek, das Musical.
Der Esel, Shrek und Fiona, ne?
Genau, am Ende vom ersten Akt, wenn sie da gemeinsam singen.
Wer kann schon ohne Liebe sein, drei Musketiere?
Ja,
Leute. Ach, da habe ich direkt gesagt, wenn ich nur dran denke.
wie gesagt, ganz, ganz viele tolle Songs. Von Jekyll, der erste richtige Solo-Banger-Song, den er singt. Zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ich will verstehen. Damit eröffnet er zumindest. Dann.
Dies ist die Stunde. Entschuldigung, den meinte ich. Den meinte ich. Dies ist die Stunde, das ist so ein bisschen so der Dr. Jekyll Motivation Song, den er macht. Auch sehr, sehr, sehr berühmt. Ich glaube, ich habe den mal bei Apple Music eingegeben. Gibt es von Ich habe, glaube ich, 8 deutsche Versionen gefunden, ja, von, den hat jeder mal gesungen, ja, von Marc Seibert, von Thomas Borchert, von Drew Sarich, von, keine Ahnung, den haben alle mal gesungen.
Ethan.
Eddie Freeman hat den gesungen, genau, also ganz, ganz, ganz viele. Dann gibt es natürlich den Party-Song aus dem ersten Akt, ja, komm, schafft die Männer ran, oder bei euch hieß er anders, wie ist er bei
die
euch?
Die Männer her, heißt der Männer her.
Männer her hieß er bei euch, eigentlich heißt er, komm, schafft die Männer ran, oder schafft die Männer ran.
Bring on the man heißt der im Original.
Okay, bring on the man, genau, und da habt ihr vielleicht auch im Publikum gemerkt, das hat auch mitgeklatscht.
Sie toll war dabei, ja.
Das deutsche Publikum klatscht
auch das
mit.
Stück aber auch, das ist ja sehr lange, sehr tragende Geschichte eigentlich. Und wir sehen zum ersten Mal das Bordell, ohne dass wir wissen, wie unfreiwillig vielleicht manche Person da arbeitet. Und das ist eben die große Burlesque-Nummer oder was auch immer, die Frauen, in welchem Stil sie da tanzen, um ihre Kunden einfach, ne, zu gewinnen. Und Lucy wird eingeführt in die Geschichte als der Star in diesem Club und kann da hier mit der Stimme schon total auftrumpfen und also ich vermute mal, überall wird dabei viel getanzt, ne? Das Ensemble kommt voll zum Tragen.
Ja, ist eine große, sexy,
es ist die
auch
Nummer.
Lustig,
ja.
Frivole.
Ja.
Es gibt in vielen Stücken so einen Prostituierten-Song, ja.
Ist leider so, ich habe auch eine Stimme gehört, hat sie auch recht, dass so, die, also wenn man das nochmal ganz neutral sieht, dann ist Lucy ja schon so für Mr. Hyde, ne, das Böse und dann hat man diese Frau als Spiegel und Lisa, die das Gute eher so repräsentiert und der Mann zwischen diesen beiden Welten auch. Nicht, dass Lucy jetzt böse ist, aber sie Frau, Prostituierte, das ist erstmal das Schlechte. Das wird, finde ich, im Theater oft eingesetzt und frage ich mich, wie man es hätte anders lösen können. Schade, dass wieder so dargestellt ist, aber
ich habe es gar nicht so interpretiert.
Nee?
Nee, ich habe es interpretiert als einfach, dass für die verschiedenen Persönlichkeiten des Protagonisten verschiedene Frauen begehrenswert sind.
Ja, bestimmt, aber also Jekyll würde dem ja nicht nachgeben, weil sie im Bordell arbeitet. Das heißt schon, dass sie dadurch...
Macht das? Ich dachte, da findet sie einfach hot.
Ne?
Dachte ich bisher.
Dann gibt er ihr nur nicht nach, weil sie... Naja gut, er will da auch hingehen, ne? Utterson will eigentlich gar nicht so gerne in den Club. Naja. Also, es ist auf jeden Fall Spielraum dazu.
Spielraum für Interpretation.
Warum ist Lucy jetzt die, die er nicht nimmt als Jekyll, aber als Hyde schon? Oder ist es einfach nur, ich muss nur mal monogam leben in dieser Gesellschaft 1890, ja. Who knows?
Dann müssen wir auf jeden Fall noch über den Song Die Verwandlung sprechen. Die Verwandlung ist das Stück direkt nach, jetzt ist die Stunde, dies ist die Stunde, wo Dr. Jekyll sich das erste Mal in Hyde verwandelt. Und das ist meistens eine sehr lange Szene, wo das so richtig, richtig ausgespielt wird, wie der sich verwandelt. Das war jetzt in Seevetal eher kurz, aber trotzdem gut. Meistens ist das eine sehr lange Szene. Und da haben wir erstens musikalisch einen ganz starken Bruch drin. Und zwar schreibt er quasi in sein Notizbuch oder er sagt Tagebuch, glaube ich, in seine Forschungsaufzeichnung, seine Beobachtungen, nachdem er das Elixier
Puls stabil, leichte Wärme, solche Sachen.
Genau. Und dabei hat man so dieses Theme, das er ständig singt. Dieses das singt er halt. Und plötzlich, unerwartet fürs Publikum, kommt so ein Schlag. Und er so, was ist hier los? Und dann wird die Musik so richtig crazy.
Man spürt irgendwie, er hat Bauchschmerzen oder sticht im Herz, sowas. Hört
genau.
Man und
ganz schrille Geigen hört man plötzlich, ganz schrille Streicher. Er bricht plötzlich zusammen und kriegt richtig Panik. Was ist passiert hier? Mein Herz zerspringt in der Brust. Oh, dieser Schmerz, sowas. Dann ist er plötzlich eine andere Person. Und der Darsteller muss dann, der beiden Rollen muss dann auch sichtbar fürs Publikum plötzlich sich anders verhalten. Es gibt ein kleines Detail, bei euch habe ich es leider, ich weiß gar nicht, ob er es gemacht hat oder nicht, vielleicht weißt du es, aber ganz oft sind da auch so Details bei, wie das Jekyll Linkshänder ist und Hyde ist ein Rechtshänder plötzlich oder sowas.
Hat er bei uns nicht gemacht, aber ja, habe ich auch gesehen. Es gibt auch welche, die dann bucklig laufen ne, ihre, das habe ich auch schon gesehen. Oder bei uns war mal die Idee, ob er mit Überbiss spricht, also sein Kiefer immer so nach vorne, damit das man sieht, er hat sich verändert. Max hat es gerade wunderbar vorgemacht. Ja, schränkt natürlich diesen Darsteller wahnsinnig ein. Also zum einen gibt es hier bestimmt was, um die Rolle zu formen und zu fühlen sofort, wenn man den Habitus so ändert. Heißt es so? Habitus?
Egal. Ja, kann man so sagen, ja.
Aber gerade mit Überbiss singen und deutlich sprechen und so, haben wir ihm, also ich weiß gar nicht, wie sie das entschieden hat. Ich wusste nur, dass Philipp das mal überlegt hatte. Ist auf jeden Fall auch einfach so anspruchsvoll. Aber eine ganz, ganz spannende Szene, weil man jetzt ja schon lange drauf hinfiebert. Das ist ungefähr die, naja, zwei Drittel vom ersten Akt ist schon rum. Und er, ja, wandelt sich vor seinen, vor unseren Augen und pirscht dann auch gleich auf die Straße los in der Nummer Die Pirsch, und trifft die liebe Lucy, die er dann eben, ja, vergewaltigt, weil er sich nicht mehr beherrschen kann.
Und genau, das geht direkt über in, also welches Gefühl, so lebendig zu sein, singt er dann so, und dann lässt er sich so richtig gehen und man merkt so richtig, in vielen Darstellungen ist, spielt der Hyde dann auch sehr glücklich an der Stelle.
Ja.
So im Sinne von so, ja, endlich bin ich frei und ich kann mich ausleben und sowas. Manchen ist später auch eher böse. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Interpretation und nach Regie. Aber es ist in jedem Fall immer eine coole, coole Nummer. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Lucy-Song und danach gibt es einen Reprise von So lebendig zu sein, und da tötet er dann sein erstes Opfer. Ich glaube, den
Pfarrer.
Den Pfarrer, ne? Genau. Ja.
Bischof.
Den Bischof von Basingstoke, genau. Und da habe ich auch schon so krasse Inszenierungen gesehen, ja, wo er den so, wo er den quasi umschlägt, dann liegt er noch am Boden, lebt noch, und dann übergießt er den mit Alkohol und zündet ihn an. Und da habe ich schon ganz krasse Sachen gesehen, ja.
Geil.
Ich habe eine Inszenierung gesehen, da haben sie so einen Trick, hat er halt so einen Spazierstock mit so einem Metallknauf, und erstmal haut er den damit einen über und danach. Das ist so ein Trickstab, den man so ineinander schieben kann.
Ja.
Und dann rammt er
den. Sticht er den so rein.
In die Kehle. In der Fassung, die ich gesehen habe. Also da habe ich auch, da kann man sich auch richtig austoben.
Wir hatten nur so einen kleinen Trickdolch, wo dann so die Klinge so reinflitzt. Nicht ganz so imposant.
Ja, aber wichtig ist ja das Ergebnis. am Ende ist er tot, so oder so. Und ja, also
ich habe übrigens, darf ich dich einmal unterbrechen, du sagst gerade, er wirkt dann so euphorisch, wenn er als Hyde ist. Ich habe eben noch eine Interpretation von der ursprünglichen Geschichte auch gelesen, dass es auch wieder die Zeit, ne, Wissenschaft und so weiter, wirklich Drogenmissbrauch auch so ein bisschen aufgearbeitet wird, im Sinne von, ich nehme da irgendwas und werde ja auch wie, also eine andere Person, wenn ich das nehme, kennt man von diversesten Drogen, dass man nicht mehr seiner selbst ist. Und dann wird Jekyll ja aber auch wie abhängig davon. Also er muss zum einen irgendwie was dagegen nehmen, um wieder klarzukommen. Aber er kann es auch nicht lassen, dass, also kommt das jetzt von Hyde motiviert oder wem auch immer, das immer wieder zu versuchen, weil er immer noch glaubt, ich könnte dieses ursprüngliche Experiment, das Böse abzutrennen, schaffen. Und stirbt am Ende, oh, jetzt habe ich es doch verraten.
Wir sind ein Spoiler-Podcast.
Sorry. Ja. Unterliegt am Ende seiner Drogensucht, wenn man so will. Also, dass du davon nicht freikommst und es nicht mehr schaffst ohne dieses Mittel und das nicht lebensfähig ist. Also, man kann es auch dahingehend noch interpretieren. Was macht das mit einem, wenn ich von einer Substanz abhängig bin?
Ja, auch eine schöne weitere Ebene. Mit dem Ganzen damit noch hinzugefügt wird. Oh, ich liebe das, ja, wenn das nochmal die Bedeutung hat. Und außerdem ist das noch eine Kritik daran. Und außerdem,
ja, voll.
Ach, mega. So, das waren jetzt so erstmal so die Songs, wo ich sage, oh, finde ich, das sind so die erwähnenswertesten. Hast du noch welche, wo du sagst, oh, die muss man auch nochmal ansprechen?
Also wir haben jetzt schon über viele gesprochen, aber ich finde es dann eher spannend, wie diese Themen. Also es gibt ein ganz klares Thema für Erzählung. Jetzt unterhalten wir uns, jetzt bringen wir die Geschichte voran. Ist immer im gleichen. Das ist auch sehr schnell. Das sind immer, also es ist viel gesungener Dialog. Viel Dialog ist eben vertont und dann auch oft mit denselben Themen. Es gibt ein Thema für das Gute, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder die Hoffnung. Das ist dieses, da war einst ein Traumthema, das wir schon ganz am Anfang vom Stück hören, wenn Utterson und Jekyll sprechen. Kommt hinten schon eine Flöte oder eine Geige, die das spielt. Und erst im zweiten Akt, das ist dann so herzzerreißend, wo dieses Thema wird aufgebaut über anderthalb Akte, das ist das gute, hoffnungsvolle Thema. Und Lisa singt zu dieser Melodie ein ganzes Lied, Da war einst ein Traum. Ein bisschen auch, ich glaube, harmonisch nochmal moduliert, dass es teilweise auch so mollig klingt. Der Traum ist jetzt vorbei. Du hast mir versprochen, dass du, das Einzige, was du zu mir gesagt hast, ist, dass ich nicht allein bin. Singt sie in der Verlobungsfeier zu ihm, lass mich niemals mehr allein. Und in diesem Song sagt er, Lisa, bitte lass mich allein. Und dann bricht dieses Thema auf und kommt als Ballade raus. Ach, das ist Chefskiss. So clever komponiert.
Peak-Musik.
So gibt es eben auch ein Thema für Lucy, für Jekyll, für das Böse. Und das, wenn man sehr aufmerksam zuhört, kann man ganz viel der Geschichte verstehen und auch schon erahnen. Und deswegen, also Aufforderung, wer das Stück nicht kennt, einfach mal, ich würde die englische Aufnahme empfehlen, weil die einfach ausführlicher ist, mehr Lieder drin sind. Hört auf die Begleitung, aufs Arrangement. Wer spielt hier gerade was? Ist es vielleicht die Oboe? Die spricht oft für Verliebtheit. Und dann wechselst du auf ein anderes Instrument. Dann spricht es vielleicht nicht mehr für Verliebtheit, sondern in diesem Sinne nur für Hoffnung oder so. Es ist super, super clever. Und deswegen liebe ich es jetzt so sehr.
Ich habe gerade noch mal geguckt, wer die ganzen Rollen so gespielt hat. Und es gibt ja wirklich, also so ziemlich alle großen, bekannten, sage ich mal, deutschen Darsteller und Darstellerinnen haben das alles schon gespielt. Ethan Freeman, Steve Barton haben wir hier, Maya Hagford, Thomas Borchert, Ingve Gazel-Romdahl haben wir hier.
Es wurde auch jetzt erst letztes Jahr aufgeführt in Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, irgend so eine Stadt mit D.
Roberta Valentini, Sascha DiCapri, Patrick Starnke, Chris Murray, Jan Ammann, Annemieke van Damme, Alexander Klavs, David
Jacobs. Ja, das war jetzt Alexander Klavs, glaube ich.
David Jacobs, Lucy Scherer, Drew Sarich, also
alle.
Ja,
und also, das wird auch immer wieder kommen, weil es eben auch eines der beliebten oder ich sag mal großen Stück ist, wo die Rechte einfach auch für jeder inzwischen verfügbar sind, ne, für alle Menschen. Und deswegen wird es immer wieder kommen, glaube ich. Und es ist, glaube ich, schon auch sehenswert, gerade mit Live-Band.
So, wir haben über das Design gesprochen, wir haben über die Handlung gesprochen, über die Musik, über die Inszenierung, über die Besetzung. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Choreografien. Mhm. Da kann man sich auch ganz wild austoben. Ich habe Stücke gesehen bisher, da war gar nichts gefühlt an Choreografie. Und ich habe welche gesehen, die waren fast durchchoreografiert. Und ich habe bisher auch in jedem irgendwelche spannenden Sachen gesehen. Beispiel bei eurer Inszenierung, bei dem Duett von Lucy und
Gefährliches Spiel meinst du,
genau,
ne?
Gefährliches Spiel. Da kam dann so ein Was war denn das?
Interpretative Dance, wenn ich das jetzt einfach mache. Also, das ist diese Szene kurz vor dem Ende vom Stück, wenn Lucy dann doch auch Hyde nicht widerstehen kann. Es ist auch super schwer, glaube ich, zu spielen. Steht dann auch in der Regieanweisung im Skript, sie fühlt sich auch von Hyde angezogen. Also, ist ja auch so ein bisschen absurd. Naja, und das, wo sie eben einvernehmlichen Sex haben, meine ich, je nach Interpretation haben die vielleicht auch keinen Verkehr. Ich bin, es ist schon recht explizit eigentlich. Und bei uns kamen da einfach noch Tanzende in Morphsuit raus. Heißt, die sind komplett in Schwarz, Kopf und Hände alles eingepackt und haben einfach, würde ich sagen, diese Lust noch so ein bisschen dargestellt.
Mit so roten Tüchern.
Die Verführung, genau. Und dieses Verbotene, Verruchte so ein bisschen dargestellt. Ich habe das tatsächlich nie gesehen, weil ich mich immer umziehen musste für die Hochzeit hinter der Bühne.
Ja. Es war so ein bisschen Ausdruckstanz noch mit drin.
Ja.
Aber es hat das Ganze noch mal ein bisschen untermalt. Also sowas ist ein schönes Beispiel für, bisher in jeder Inszenierung war irgendwo was Besonderes drin. Ne? In einer habe ich von der Chit diesen Marionettentanz, der da drin war. Kann man viel oder wenig machen, je nachdem, welche Wirkung man...
Ja, es gibt sonst wenig Ensemblenummern, wie gesagt, oder verhältnismäßig wenig. Mörder ist super, super lang. Die öffnen vom zweiten Akt fast 10 Minuten. Und die Fassade eben, die ganzen Reprisen und dann war es das aber auch schon. Es ist jetzt nicht so Kinky Boots und alle 10 Minuten fängt wieder die ganze Fabrik an zu tanzen. Das gibt das Stück nicht her, ne? Muss es aber auch nicht, weil es eben durch die Musik und die Handlung vor allem trägt. Aber natürlich die Rote Ratte, die Nummer, da kannst du auf 1000% aufdrehen und alle können sich da ausleben und das knallt umso mehr, weil man an diesem Abend eben so wenig Tanz hat, was im Musical sonst eben ein bisschen größeren Anteil hat.
Mir ist gerade noch eingefallen, in der ersten Version, die ich gesehen habe, da hatte ich Sabrina Weckerlin als Lucy mit drin. Das war auch cool. Okay, ich glaube, damit haben wir schon ziemlich viel über das Stück erzählt. Haben wir irgendwas ausgelassen?
Nö, ich bin eigentlich zufrieden. Also man merkt, wie hyped ich noch bin. Wir hatten letzte Woche Aufführung, ne? Es war einfach, das ist eine krasse Erfahrung und auch, also ich merke jetzt mehr, dass man sich mit Stücken auch echt, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, so viel entdecken kann, gerade wenn sie eben, ich sag mal, clever komponiert sind, also jetzt nicht so ein Jukebox-Musical sind, kann ich das, werde ich das jetzt, glaube ich, auch noch häufiger machen und Stücken erstmal eine Chance geben, auch wenn ich die jetzt als 90er overacted, overdramatic abstempel. Ja, das lohnt sich da mal hinzuschauen.
Das nächste Stück in Sevita wird Anna Tefka sein.
Das nächste wird Anna Tefka, ja.
Willst du mitspielen?
Ich glaube nicht, nein, ich habe im Sommer eigentlich keine Zeit.
Okay, dann gucken wir es uns zusammen an.
Wir schauen es uns an, ja.
Bin ich auch gespannt drauf. Genau, last but not least, ich hatte noch
Ja,
gesagt, ein Stück hatte ich noch
Musical
gesehen.
News. Lass mal gucken, was noch so passiert ist in der Welt.
Ich war am 3.5. War ich in Regensburg.
Du hast Come From Away gesehen?
Und habe Come From Away
Ah, tell
gesehen.
me all about it. Wer hat die Beth gespielt? Die Pilotin?
Wies gewann
Ah, ja.
Tungerin, heißt sie Tungerin? Tungerin. Wies gewann Tungerin hat sie gespielt, genau. Oh boah. Oh boy. War eine ganz, ganz, ganz wundervolle Erfahrung. Ich habe eine 78 gegeben. Also nur vier Punkte mehr als Jacqueline von euch, ja. Ganz, ganz, ganz toll. Insbesondere war ich natürlich neugierig auf die Übersetzung, weil es gibt auf Apple TV gibt's einen Pro-Shot von Come From Away aus
From
New York,
Broadway,
von
während
Broadway,
Covid
genau.
aufgenommen, ja.
Ganz, 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 ganz fantastische Inszenierung. Und diese Inszenierung war ziemlich identisch.
Ah ja.
Also selbe Choreo, selbe
Ach
Darstellung,
was.
selbe Bühne. Nein, die Bühne war anders. Entschuldigung, das Bühnenbild war sogar ganz anders. Aber alles andere war gleich. Einziger Unterschied: Sie hatten noch zwei Ensemble-Leute mehr auf der Bühne, die halt so. Das waren, wie sagt man?
Passagiere?
Ich habe gerade die Bezeichnung vergessen. Also das waren so
Statist?
quasi Swings, die auf der Bühne mit drauf waren und dann einspringen konnten und den ganzen Text sich gemerkt haben. Damit sie quasi,
Weil das.
also genau, es war ein Mann, eine Frau. Und dann, falls irgendwer seinen Text vergisst, dann können die das dann sagen.
Krass. Das ist ja mal ein harter Track.
Das ist hart, glaube ich, aber total schlau
Ja,
irgendwie.
Come From Away ist viel erzählerisch, ne? Man ist so ein Ensemblestück, wo alle Menschen mehrere Rollen spielen. Wir hatten es bei Benjamin Button lang erwähnt. Die drehen sich einmal um, ziehen sich einen neuen Hut auf und sind eine andere Person, weil es geht eigentlich um ganz, ganz viele Menschen.
Das soll man vielleicht erzählen. Come From Away ist das Musical quasi über den 11. September 2001, wo ganz viele Leute immer fragen: Hä?
Dramatisch,
Flugzeug,
es spielt nicht in New York.
Flugzeugabsturz als Musical? Nee, kann ich beruhigen. Es geht nicht um den Flugzeugabsturz als solches, sondern es spielt auf einem kleinen Flughafen in Gander, Neufundland, wo halt diese ganzen Flugzeuge umgeleitet wurden, die halt, weil der amerikanische Luftraum hier gesperrt wurde damals. Und dann sind 38 Flugzeuge in diesem winzig kleinen Flughafen gelandet und dann waren irgendwie 7000 Menschen
Das ist eine kleine
in der
Insel
Stadt.
vor Kanada, wo früher zwischengelandet werden musste, um Flugzeuge zu betanken, als sie noch nicht so weit kamen. Und deswegen gab es da einen relativ großen Flughafen und die haben gesagt, tschüss mit uns alle mal dahin, bitte.
Und darum geht es in diesem Musical, ja. Und es war für mich eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Ich habe das Feeling, dass sie es geschafft haben, rüberzubringen, hat mich sehr erinnert an das Feeling, das ich hatte, als ich das erste Mal Next to Normal gesehen habe. Also sehr berührend. Ich habe auch viel geweint am Ende. Musikalisch ganz, ganz, ganz toll. Tolle Band auf der Bühne mit teilweise drauf. Wirklich sehr, sehr, sehr nah am Original. Und mich hat natürlich die Übersetzung am meisten interessiert. Und die war gut. Also
Ich habe mal
hoffe, es
reingelesen.
gibt ein
Es gibt es nämlich auch
Album.
schon bei Musik und Bühne, heißt doch der Verlag, wo man halt als Amateur immer
Unter anderem, ja.
raus oder bei denen ist es, glaube ich, drin. Und also ich hoffe eigentlich auch, dass wir vielleicht das nochmal spielen.
Ja, warum nicht?
Es passt auf jeden Fall voll für kleine Amateur-Ensemble, weil eigentlich brauchst du nur 10 Menschen. So, ne? Und die können jeden Alter sein, weil du eh 1000 Rollen gleichzeitig spielst. Ja, haben wir reingelesen, so, las ich eigentlich ganz gut, weil es auch einfach sehr text-heavy ist. Ne? Also es wird eben viel erzählt, also braucht man viele Worte.
Ja. Ich fand es wirklich toll. Teilweise, eine einzige Sache, die mich ein bisschen gestört hat, war, dass teilweise sehr alte Rollen von sehr jungen Leuten gespielt worden sind. Das finde ich schade. Also das war generell ein sehr junger Cast. Hätte man ein bisschen mehr durchmischen können.
Na, gerade wo es für Junge sowieso so viele Rollen gibt, lass doch endlich mal die Leute.
Genau,
ran, für
also zum Beispiel die halt die ganze Zeit ihren Sohn vermisst, der Feuerwehrmann ist in New York und so. Die war halt Ende 20 höchstens. So.
Ja, und die ist also im Original graue Haare und der, also ich meine, wenn dein Sohn schon ein ausgebildeter Feuerwehrmann ist, dann musst du über 40 sein mindestens.
Also Kleinkram habe ich immer zu meckern, weißt du ja, aber es war ein ganz tolles Show, ganz tolles Stück. Ach, vielleicht noch kurz zur Bühne. Die haben halt, war eine Rundbühne, Drehbühne und da drumherum im Halbkreis waren Metallpfosten, die aussahen wie diese World Trade Center Pfosten. Und in der Mitte waren die verbrannt und eingedrückt.
Oh, da hab ich direkt gedauert.
Als wäre da ein Flugzeug reingekracht. So. Und was das ist wow, war das. Das allein das, die Bühne war schon so Gänsehaut-Feeling. Ja? Also die haben ganz, ganz viel auf große Emotionen gesetzt und auch auf kleine Emotionen, auf feine Emotionen sehr, sehr pointiert, sehr nuanciert gespielt. Ganz tolles Stück, ganz tolle Erfahrung.
Voll schön. Die gehen jetzt noch nach München, meine ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wiederkommt. Das wird jetzt recht erfolgreich sein und ich glaube, da die Rechte zugänglich sind, sehen wir das, glaube ich, jetzt noch.
Es kommt auch noch aus Osnabrück. Da wurde mir nämlich ein Casting-Aufruf geschickt, weil die suchen noch männliche Rollen, ja, ob ich nicht mitspielen will.
Komm, Max.
Aber Osnabrück ist leider aus Hamburg ein bisschen weit weg.
Aber anschauen könnten wir es fahren. Ich habe es noch nie live gesehen. Ich kenne die Aufnahme, ein paar Szenen aus Amsterdam. Willemijn Verkijk hat es mal in Amsterdam gespielt. Letzte Musical News. Ich glaube, wenn wir diese Folge, die wird jetzt für den Juni sein, dann sind die Tony Awards gelaufen. Aber lass uns doch wenigstens noch mal drüber sprechen, wer denn jetzt nominiert wurde.
Vielleicht bringen wir auch mal 2 Folgen im Juni raus oder so.
Oder wir bringen 2 Folgen raus, genau. Also der Musical-Preis hatten wir auch schon mal in der Folge erwähnt. Also
erzähl.
Ich hatte zum Glück, mein Tipp war richtig. Als bestes neues Musical sind nominiert Maybe Happy Ending. Das war das, von dem ich meinte, das ist gerade der Buzzword. Operation Mincemeat, davon hatten wir es schon, also der London Transfer. Dann ist noch Death Becomes Her, basiert auf einem Film mit Meryl Streep. Ich kenne den nicht, aber ich glaube in Amerika recht erfolgreich. Dead Outlaw, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Und Buena Vista Social Club, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und niemand hatte dieses Stück auf dem Schirm.
Ich kenne die alle nicht, bis auf Operation Mincemeat.
Geil. Ja, also Maybe Happy Ending ist nur mit 4 Personen, glaube ich, 4 Personen Ensemble. Darren Criss in der Hauptrolle, wurde auch als bester Hauptdarsteller nominiert. Michael Arden Regie, ein Gott der Regie. Das wird auf jeden Fall gewinnen, glaube ich. Aber ich freue mich so, dass Operation Mincemeat die Anerkennung kriegt. Jack Malone wurde auch als bester Nebendarsteller nominiert.
Oh, geil.
Richtig gut. Also es ist taffe Saison, trotzdem hat er es geschafft. Auch für beste Musik und Orchestrierung, glaube ich, auch nominiert. Ja, das sind die Stücke der Show, der Saison. Und ich könnte noch mal die besten Revival aufzählen. Die sind ja eigentlich auch immer ganz spannend. Hier war auch spannend, also Floyd Collins ist nominiert. Das hat noch nie am Broadway gespielt. Aber das Stück gibt es schon seit den 90ern und ist jetzt eben zum ersten Mal am Broadway aufgeführt. So wie zum Beispiel auch diese Saison The Last 5 Years von Jason Robert Brown, das immer nur off-Broadway war, aber eigentlich jeder kennt. Deswegen war es auch gelistet für potenziell nominiert als Revival, wurde aber nicht nominiert und hat unfassbar schlechte Kritiken bekommen. Ich glaube, das macht's nicht lange. Obwohl einer von den Jonas Brothers mitspielt und Adrienne Warren, die hat die Tina damals gespielt in Tina Turner Musical. Schlechte Inszenierung. Es wurde natürlich noch Gypsy nominiert mit Audra McDonald, Sondheim, das sehen wir jetzt einfach die nächsten 10 Jahre, glaube ich, noch nach Sondheims Tod immer wieder. Sondheim Revival. Sunset Boulevard, auch ein London-Transfer von David Lloyd heißt er, glaube ich, der Director, der gerade alles inszeniert mit super großen Hollywood-Namen, ne? Mit, wollte ich schon sagen, Spider-Man, Tom Holland hat er inszeniert und bei dem spielt jetzt Nicole Scherzinger mit. Und jetzt wird er mit Evita aufführen, mit Rachel Zegler in London.
Oha.
Ja. Also der schnappt sich da eins da nach dem anderen und guckt eigentlich, welches Stück will ich aufführen und welchen Star bräuchte ich dafür. Und der kriegt er auch, weil einfach er so erfolgreich gerade ist. Und Pirates the Penzance Musical, das Penzance, habe ich auch noch nie gehört. Tut mir leid, bin ich jetzt
Okay.
überfragt. Aber das sind die Musicals der Saison. Ich glaube, es waren so viele wie selten, die neu eröffnet haben auch, die auch zum Beispiel nicht performt haben. Smash zum Beispiel, das auf dieser Serie basiert hat, ich glaube, nur eine Nominierung bekommen. Aber ja, das ist die Broadway-Saison.
Mega.
Mega.
Ja, nächstes Mal erzählen wir euch dann, wer gewonnen hat.
Wer gewonnen hat, ja.
Und du wirst wahrscheinlich wieder, also nächste Folge, ja, entweder Ensemble-Nummern, die knallen, oder wir haben noch ein paar andere Themen im Petto.
Hier, wir haben genug,
Vielleicht
ja.
machen wir wieder eine Umfrage oder so.
Wir schauen einfach mal. Ich
Wir
glaube, wir haben
schauen mal. Wir haben genug für euch
genug
zu quatschen.
Potenzial.
Jana, ich bedanke mich wieder einmal für eine
Ich
ganz
mich auch.
fantastische Quatsch-Session mit dir. Und
Es hat
natürlich auch
Spaß gemacht.
nochmal ganz, ganz viel Lob für dich, für deine Darstellung der Lisa. Das war
Danke.
ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich hatte ganz, ganz, ganz viel Freude im Publikum. Ich hoffe, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben es auch gesehen.
Ja.
Das war natürlich umso besser. Und damit bis zum
Wir
nächsten
spielen gleich
Mal.
nochmal den Jingle, oder? Jetzt heute spielen wir ihn doppelt.
Selbstverständlich. Anfang und Ende.
Ja, finde ich gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut.
Musical Masterclass.